Ich lese den Psalm 98. Ein Psalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Welt. Singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist.
Und ich möchte zuerst mal mit einer etwas weniger adventlichen Sache beginnen. Denn wenn man im Ausland nach den Qualitäten fragt, die Deutsche ausmachen, dann hört man oft Begriffe wie kühl oder nüchtern, deutsche Genauigkeit, Präzision. Und es sind Charakteristiken wie diese, denke ich, die uns von anderen oft leidenschaftlicheren Kulturkreisen unterscheiden. Südamerika oder Afrika zum Beispiel oder vielleicht auch der Nahe Osten. Dort geht es heiß zur Sache. Hier sind wir vielleicht eher nach einer emotionslosen Analyse dazu geneigt, richtige Schritte einzuleiten, während dort es so richtig leidenschaftlich um etwas geht und Entscheidungen getroffen werden. Natürlich ist das ein Klischee, aber ich denke, es ist auch was Wahres dran, dass wir von früh auf lernen, unsere Gefühle zu kontrollieren. Und das ist irgendwo auch gut so, denn unkontrollierte Gefühlsausbrüche können ja großen Schaden anrichten. Gefühle sind mit Vorsicht zu genießen. Und das nicht nur, weil sie uns zu unbedachtem Handeln verleiten können, sondern es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wenn ich Gefühle zeige, dann lege ich mich auf etwas fest. Mit Emotionen zeige ich, ja, das begeistert mich. Dafür brenne ich mit Leidenschaft. Ich denke, das beste Beispiel ist der Fußball. Fußball ist der beste Beweis, dass es selbst in unserem wohltemperierten deutschen Leben, neben den Lebensbereichen, in denen wir unsere Gefühle sehr stark kontrollieren, auch andere Bereiche gibt, die unglaublich starke Emotionen in uns hervorrufen können. Ich selbst bin zugegebenermaßen nicht der größte Fußballfan, aber auch mir geht es nicht anders. Wenn ich ein Länderspiel sehe, Deutschland gegen egal wen, dann fiebere ich mit. Dann ärgere ich mich, wenn der Schiri gegen uns pfeift. Und ich juble, wenn endlich das heißersehnte Tor für uns fällt. Fußball ist etwas, das bei vielen, denke ich, große Leidenschaft und starke Gefühle weckt. Und wenn das eigene Team siegreich aus der Begegnung am Wochenende hervorgegangen ist, so wie RB Leipzig jetzt gerade, dann fällt der Gang ins Büro am Montagmorgen sehr viel einfacher, als wenn das Gegenteil der Fall ist. 1998 war ich in Ecuador. Vielleicht erinnert ihr euch, da lief die WM in Frankreich. Solange Deutschland gewonnen hat, konnte ich hoch erhobenen Hauptes ins Büro dort gehen. Leider währte das nicht lange. Und Deutschland flog im Viertelfinale raus. 0-3 gegen Kroatien. Und glaubt mir, nichts ist schlimmer für einen Deutschen als ein Büro voller Südamerikaner nach einer deutschen Niederlage. Vor allem, wenn man im Spiel davor Mexiko 2-1 geschlagen hat. Natürlich ist das jetzt schon lange vergessen und verarbeitet. Aber was wir daran sehen ist, Emotionen sagen auch viel über unsere Identität aus. Emotionen sagen aus, wofür wir uns begeistern, was uns wichtig ist. Und wenn wir gewinnen, wenn das Team gewinnt, dann ist das eine und dieselbe Sache. Wenn das Team gewinnt, gewinnen wir. Und unsere Begeisterung kennt keine Grenzen. Für uns Christen ist Psalm 98 eine Art Montagmorgenpsalm. Ein Psalm nach dem Spiel. Er sagt uns in einem übertragenen Sinn natürlich, wie das Spiel ausgegangen ist und wie wir uns deshalb am Tag danach fühlen dürfen. Der Psalm ist in drei Teile eingeteilt und der erste Teil von Vers 1 bis 3 lässt keinen Zweifel über Gottes großen Sieg. Lesen wir von Vers 1. Dort heißt es, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Es ist ganz klar, Gott hat einen großen Sieg eingefahren. Hier wird es in der Gegenwartsform ausgedrückt, vielleicht damit es uns ganz deutlich vor Augen steht, dass Gott mit seinem starken, heiligen Arm Heil schafft. Heil steht für Sieg, für Errettung. Und entsprechend besteht Gottes Heil darin, dass er einen Sieg zur Errettung der Menschen gewonnen hat. Hier handelt es sich also nicht um irgendein Fußballspiel vom Wochenende. Denn erstens gewinnt man da normalerweise nicht mit seiner rechten Hand oder seinem heiligen Arm, es sei denn, man heißt Maradona oder Boateng. Zweitens ist diese Dimension, die Dimension dieses Heils, aber auch völlig außergewöhnlich und völlig bemerkenswert. Hier heißt es, dass Gottes Heil einen so bedeutenden Sieg darstellt, dass alle Völker ihn erkennen sollen. Worum es sich bei diesem Sieg handelt, können wir zwar nicht genau wissen, aber das Alte Testament spricht vor allem von einem großen Sieg Gottes, nämlich im Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das ist der große Sieg damals. Und auch hier gibt es einige Hinweise darauf, dass, also hier im Psalm gibt es einige Hinweise darauf, dass dieser Sieg von damals gemeint ist. Hier ist von Gottes rechter Hand, von seinem heiligen Arm die Rede. Und wenn wir uns an unsere Predigtreihe aus dem Buch Exodus von vor einigen Monaten erinnern, da lesen wir, wie Gott seine starke Hand gegen Ägypten ausstreckt, um sein Volk Israel mit starker Hand zu erretten. Und auch Vers 3, wenn wir uns das hier anschauen, scheint diese Vermutung zu bestätigen, dass hier der Auszug aus Ägypten gemeint ist. Dort heißt es, er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Oder besser wäre vielleicht, er hat an seine Gnade und Treue für Israel gedacht. Wir erinnern uns vielleicht an den Anfang des Buches Exodus, als Gott an diese schlimme Situation in Ägypten gedenkt und deshalb handelt. Und als er dann Israel aus Ägypten befreit, da sehen das die benachbarten Völker und erkennen daran die Macht Gottes. Es spricht also einiges dafür, dass hier der Auszug aus Ägypten gemeint ist. Und tatsächlich stellt diese Errettung in den biblischen Schriften vor Jesus Christus die Definition schlechthin für das Heil Gottes dar, den Sieg Gottes, mit dem er sein Volk errettet hat. Die Teilung des Schilfmeers, vielleicht erinnert ihr euch daran, ist gleichzeitig der Durchbruch zu einem neuen Leben. Und wenn wir in Vers 1 den Aufruf lesen, singet dem Herrn ein neues Lied, dann ist dieses neue Lied das Lied derer, die von Gott aus der Sklaverei freigekauft wurden. Es ist das Lied derer, die ein neues Leben mit Gott erleben dürfen. So oder so ähnlich kann man die Situation damals rekonstruieren, in die hinein der Psalm gedichtet wurde. Und man könnte leicht denken, das ist ja schön für Israel. Und ich verstehe auch, dass diese Errettung auch die Jahrhunderte danach noch Jubel bei den Israeliten hervorgerufen hat, die von dieser Errettung profitiert haben. Sie haben ihr eigenes Land haben dürfen. Sie durften dort Gott begegnen. Aber was hat das mit mir zu tun? Wo ist die Bedeutung für mich und uns heute? Nun, wenn wir zum zweiten Teil des Psalms kommen, dann sehen wir, dass dieses Handeln Gottes an Israel Auswirkungen für die gesamte Welt hat. Denn Gott offenbart sich der Welt. In Vers 2 ist von Verkündigung die Rede. Ihr seht das hier. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Und daran sehen wir auch das Ziel dieses Handelns an Israel. Gott zeigt etwas von sich selbst. Er offenbart sich in dieser Errettung. Und zwar nicht nur vor Israel, nicht nur in kleinen Dimensionen, sondern vor der Welt. Vers 3, dort heißt es, aller Weltenden sehen das Heil, den Sieg unseres Gottes. Sprich, an diesem Heil können alle etwas darüber erkennen, wie Gott ist, die Macht seiner Rechten. In Vers 1, seine Gerechtigkeit. In Vers 2, dass er ein unterdrücktes Volk errettet. In Vers 3 ist es die Gnade und Treue für die, die zu ihm gehören, das Volk Israel damals. Sprich, wir sehen viel über Gott, seine Macht, seine Gerechtigkeit, seine Gnade und Treue. Gott lässt Menschen nicht allein, wenn sie in ihrer Not zu ihm rufen. In seiner Gnade errettet er sie und beschenkt sie in seiner Gnade mit Gutem. Was hat das mit uns zu tun? Es ist der Gott, der auch heute noch Gott ist. Und deshalb ist das hier die erste Antwort auf die Frage, was Gottes Heil mit uns zu tun hat. Die ganze Welt soll sehen und erkennen, wie Gott wirklich ist. Jenseits aller falschen Behauptungen und Annahmen über den Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, sehen wir hier seine unüberwindliche Macht. Nichts ist stärker als er. Seine vollkommene Gerechtigkeit, aber auch seine überreiche Gnade und seine nie endende Treue. Gott ist ein Retter. Gott ist ein starker Retter, ein treuer Retter, der Menschen mit Gutem beschenken will. Das ist der Gott, der wirklich da ist. Und weil Gott so ist, wie er ist, und weil Gott der ganzen Welt ist, deshalb soll diese unglaublich gute Botschaft, hier Psalm 98, diese Botschaft über Gott bis an die Enden der Welt verbreitet werden. Warum? Damit alle Welt diesem Gott zujubelt. Denn er hat es verdient. So wie sein eigenes Volk in Vers 1 dazu aufgerufen wird, wird dem Herrn ein neues Lied zu singen, so, wenn wir zum zweiten Teil kommen, so ist hier der Aufruf ab Vers 4, lest ruhig mit, jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzend vor dem Herrn, dem König. Das ist vielleicht Sprache, die für uns ungewohnt ist. Gemeint ist, nehmt eure E-Gitarre, nehmt das Schlagzeug, nehmt die Gitarre, nehmt das Klavier und jubelt Gott zu. Alle Welt. Das ist hier gemeint. Psalm 98 zeigt uns die angemessene, emotionale Reaktion auf den wahren Gott. Auf den Gott, der will, dass wir ihn erkennen, dass wir verstehen, wer er ist. Völlig banal, dass wir verstehen, Gott ist besser als ein Sieg im Fußball. Fußballsiege kommen und gehen. Gottes Sieg bleibt. Er hat einem ganzen Volk neues Leben geschenkt. Auf diesen Gott ist Verlass. Er wird uns nicht im Stich lassen. Er wird uns mit Gutem segnen, so wie nur Gott allein es kann. Vorhin hatten wir gehört, wenn ich Gefühle zeige, dann lege ich mich fest. Dann sage ich, ja, dafür begeistere ich mich. Auf diesen Gott sollen wir uns festlegen. Für diesen Gott lohnt es sich, dass wir mit Leidenschaft brennen, dass wir ihm nicht nur kühl und reserviert begegnen, sondern mit unseren Emotionen vor allen anderen zum Ausdruck bringen, ja, ich bin begeistert von diesem Gott. Denn er ist ein Gott, der rettet. Ein treuer Gott, auf den Verlass ist. Das traf damals zu, als Israel aus Ägypten auszog. Aber letztendlich war dieser Auszug nur eine Vorbereitung auf ein viel größeres Heil, das uns noch viel direkter betrifft, von dem wir jetzt auch schon gesungen haben. Denn man muss es sich überlegen, wenn Gott allein Israels damals errettet hätte, dann gäbe es für andere Völker wenig zu jubeln. Durch Jesus Christus gibt es ein größeres Heil, eine größere Errettung, einen größeren Sieg und damit noch mehr Grund zum Jubeln als damals. Schauen wir uns Gottes großen Sieg heute an. Ihr habt es vielleicht beim Lesen hier im Psalm schon gemerkt, an Aussagen wie hier in Vers 3, aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Da entdecken wir eine Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dem Dichter ist zwar bekanntlich alles erlaubt und so erwarten wir auch in diesem Gedicht ein gewisses Maß an dichterischer Freiheit. Aber tatsächlich ist es so, dass damals nicht alle Welt dieses Heil gesehen haben. Und der Grund dafür ist, dass er mit der Rettung damals beim Auszug aus Ägypten auf dieses viel größere Heil hinweisen wollte, das mit der Ankunft des Heilands Jesus Christus wahr wird. Er ist der eigentliche Heilsbringer, der allen Völkern und bis an aller Welt Enden verkündigt wird. Das geschieht heute noch. Wir sehen das an vielen Stellen im Neuen Testament. Dort tauchen die Begriffe aus diesem Psalm wieder auf. Ich will hier nur auf ein oder zwei eingehen. Zum Beispiel, als Jesus zum ersten Mal in den Tempel nach Jerusalem kommt, da wird er dort von einem alten Mann begrüßt. Und zwar mit folgendem Gebet. Der Mann sagt zu Gott: Herr, ich glaube, wir haben das auch hier. Ja. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Gemeint ist Jesus. Und hört ihr die Parallelen zu diesem Psalm? Der alte Mann im Tempel sieht Gottes Heil nicht in der Befreiung aus ägyptischer Unterdrückung, sondern in der Person von Jesus Christus. Dort sieht er Gottes Heil. Der Mann begreift, dass Jesus ihn und mit ihm alle Menschen, die Jesus vertrauen, auf eine ungleich größere und bessere Weise befreien wird, als das damals beim Auszug aus Ägypten geschehen ist. Gottes größeres Heil kommt in Jesus, und das ist der Grund, warum wir ihn auch heute noch an Advent und Weihnachten feiern. Das Heil, das Jesus allen Menschen anbietet, hat vieles gemeinsam mit Gottes erster großer Heilstat, dem Auszug aus Ägypten. Der war ja dazu da, um auf Jesus Christus vorzubereiten, und daran sehen wir, dass Gott vor Unterdrückung befreit. Auch das größere Heil durch Jesus Christus besteht darin, dass Menschen freigekauft werden aus einer zerstörerischen und todbringenden Sklaverei. Diese Unterdrückung, die wir gleich sehen, hält Menschen davon ab, dass sie die Nähe zu Gott suchen können und in Freundschaft mit Gott leben können. In Johannes 8 drückt Jesus diese Sklaverei so aus, indem er sagt: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht oder Sklave. Mit Sünde ist das menschliche Denken und Verhalten gemeint, das nicht Gottes Plan für das menschliche Leben entspricht. Lügen, Habgier, Neid oder eben alles, was eine Form der Lieblosigkeit darstellt. Wenn immer wir lieblos handeln, sündigen wir. Und Jesus sagt, wer sich so verhält, der ist nicht etwa frei, weil er mehr Dinge tun kann, als wenn er sich diese Limitierung auferlegt. Er kann alles tun, auch lieblose Dinge. Sondern er ist unfrei, weil die Beziehung zum Schöpfer gestört ist. Der hat sich von Gott abgewendet, von Gott getrennt. Und wer das getan hat, hat nicht die Freiheit, zu Gott zurückzukommen. Er ist unfrei. In der Einsamkeit eines Lebens ohne Gott wird man leicht von anderen Dingen versklavt. Dinge, die Glück versprechen oder einen Moment der Euphorie vielleicht, wie ein Tor beim Fußball. Sie versprechen uns einen Moment falscher Freiheit, der dann platzt wie eine Seifenblase. Vielleicht fühlt sich manch einer gefangen in diesem Leben. Gefangen im Alltag, gefangen auch in den eigenen Fehlern, der eigenen Unvollkommenheit. Ohne Gottes Liebe als Maßstab für unser Leben verletzt man andere und wird verletzt. Es ist ein Hin und Her, aus dem wir nicht ausbrechen können. Wir sind gefangen. Die Freiheit, die wir meinen zu haben, ist eine Illusion. Und zum Jubeln ist einem höchstens dann zumute, wenn man sich kurz in einem Moment der Euphorie verlieren kann. Ein Tor oder was auch immer. Jesus hat in Johannes 8 eine überraschend gute Botschaft. Denn zwei Verse später sagt er: Wenn euch nun der Sohn, wir haben das gleich hier, wenn euch nun der Sohn, also wenn euch Jesus frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch Jesus frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus ist gekommen, damit Menschen befreit werden. Er kauft uns frei aus dieser Sklaverei. Damals beim Auszug aus Ägypten, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da musste ein Lamm geschlachtet werden, damit die Israeliten frei sein konnten. Dieses Lamm zeigt uns, dass Jesus uns mit seinem Leben freikaufen würde. Das Lamm ist ein Symbol für das Leben, das Jesus geben will. Am Kreuz nimmt er alles auf sich, was uns von Gott trennt. Er befreit uns von der Last, die uns bedrückt, von der Sünde, die uns gefangen hält in einem Leben weit weg von Gott. Und so erringt Gott seinen errettenden Sieg durch den Tod von Jesus am Kreuz. Das ist der Sieg. Das ist das Heil, das größere Heil, das Jesus für alle Menschen bringt. Und darauf weist Psalm 98 hin, wenn es dort heißt, aller Welt enden sollen es sehen. Im ersten Teil des Psalms wurde die Gemeinde Gottes aufgerufen, ein neues Lied anzustimmen. Im zweiten Teil wird dieser Aufruf an alle Völker ausgeweitet. Dieses Heil betrifft uns alle, mit anderen Worten. Und hier im letzten Teil soll die gesamte Schöpfung in diese Darbietung einstimmen. Vers 7. Dort geht es weiter. Das Meer brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Es ist wie eine große Siegesfeier, bei der nun die gesamte Schöpfung mitfeiert. Offensichtlich hat jeder Teil der geschaffenen Welt Grund, über diesen Sieg zu feiern. Doch an dieser Stelle in Vers 9, da erkennen wir, dass der Grund zum Jubel nicht nur in der Vergangenheit liegt, sondern auch in der Zukunft. In der Vergangenheit war das Heil, das Gott geschaffen hat. In Vers 9 ist die Rede vom kommenden Herrn. Der Herr kommt, das heißt, Gott selbst kommt. Aus der Sicht dieses Psalms bezieht sich das zunächst auf das Kommen von Jesus, so wie wir es gerade schon gesehen haben. Und hier hören wir die bemerkenswerte Aussage, dass der da kommt, der Herr selbst ist, Gott selbst kommt. So wie wir es glauben als Christen. Gott selbst kommt. Gott kündigt an, dass er nicht irgendjemanden schicken wird, um diesen Sieg zu erringen, sondern dass er selbst kommen wird. In dem Kind in der Krippe an Weihnachten kommt Gott selbst auf diese Welt. So wird es hier Jahrhunderte davor angekündigt, damit alle es wissen können. Und der kommt, wird den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten und alle Völker, wie es recht ist. Dafür brauchen wir keine Angst zu haben, denn es heißt, Gott wird jegliche Ungerechtigkeit von dieser Welt wegnehmen. Das hat er am Kreuz getan, als er unsere Sünden, unsere Ungerechtigkeit von uns wegnahm. Und aus unserer Ungerechtigkeit Gerechtigkeit wurde. Aber Gott bereitet uns auch darauf vor, dass er in Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommen wird. Und dann wird er alle Ungerechtigkeit nicht nur wegnehmen, und es geschieht auch heute noch viel Ungerechtigkeit, sondern er wird alle Ungerechtigkeit beenden. Man könnte sagen, dass Jesus durch sein erstes Kommen die Möglichkeit schafft, dass Menschen bei seinem zweiten Kommen nicht in Sünden und eigener Ungerechtigkeit gefangen sind und damit letztlich selbst gerichtet werden. Er befreit die Menschen, indem sie ihm vertrauen, sich ihm anvertrauen, damit sie diesen zweiten Kommen nicht ängstlich und unsicher entgegensehen müssen, sondern jubelnd und voller Freude. Und so ist dieses Jubeln in den Versen 4 bis 6 hier, das Jubeln zwischen dem Heil, das schon geschehen ist, da geht es um das Kreuz von Jesus, und der Wiederkunft von Jesus, von der in Vers 9 die Rede ist. Sprich, es ist der Jubel der Geretteten in der Zeit, in der wir heute leben, zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus. Es ist heute. Was also bedeutet dieser Sieg für uns? Nun, der Aufruf an uns lautet einerseits, dass wir erkennen und annehmen, dass Jesus das Heil aller Menschen ist. Ein klares Ja zu Jesus ist notwendig. Er ist unser Heil und er wird wiederkommen, um Gerechtigkeit zu bringen. Um gerettet zu sein, müssen wir Jesus als Herrn und Heiland, als Gott und Heilsbringer mit anderen Worten, annehmen. Sonst sind wir nicht gerettet. Diese Annahme ist nichts Kompliziertes, sondern einfach eine Entscheidung, Ja zu Jesus zu sagen. Aber auch wenn es so einfach ist wie ein Ja zu Jesus, dann ist es die wichtigste Entscheidung im Leben. Denn sie entscheidet darüber, ob wir im Advent und an Weihnachten, dem Anlass, den wir da feiern, denn das Kommen von Jesus, ob wir an Weihnachten Grund zum Jubeln haben oder Grund zur Sorge. Ja, Jesus wird wiederkommen. Er wird alle Ungerechtigkeit wegnehmen. Sind wir darauf vorbereitet? Und falls du dieses Ja zu Jesus noch nicht ausgesprochen hast, dann möchte ich dir heute wirklich ans Herz legen, schieb diese Entscheidung nicht auf. Lass dich befreien. Sag Ja zu Jesus oder unternimm zumindest den nächsten Schritt, der dir dieses Ja ermöglichen kann. Schieb es nicht auf. Du weißt nicht, wie lange du Zeit hast. Das war der erste Aufruf. Der zweite Aufruf aus diesem Psalm lautet so wie Vers 4. Und folgende. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das ist das Leben der Befreiten. Das ist unsere Aufgabe als Christen heute. Denn Gott hat durch Jesus Christus gesiegt und wir dürfen an diesem Sieg teilhaben. Er hat uns befreit. Wir brauchen uns in unserem Leben, unserem Alltag nicht mehr gefangen zu fühlen. Selbst in den trübsten Stunden sind wir durch den Herrn Jesus völlig frei, immer vor Gott zu kommen. Durch ihn können wir alles vor ihn bringen, was uns bewegt. Wir brauchen keine Angst vor dem Ende zu haben, denn Jesus hat uns ewiges Leben mit Gott geschenkt. Nichts und niemand kann uns etwas davon wegnehmen. Wir sind wirklich frei. Es ist eine einmalige Freiheit. Und deshalb dürfen wir eine einmalige Freude an Weihnachten zum Ausdruck bringen. Unsere Aufgabe als Christen ist die Freude. Wir haben die Aufgabe, uns von nichts davon abhalten zu lassen, Gott zuzujubeln, ihm Freude entgegenzubringen. Keine negativen Gefühle sollen uns davon abhalten. Keine schlechte Situation, keine Angst, dass andere uns vielleicht verurteilen, weil wir ihnen ein bisschen zu begeistert sind. Beim Fußball ist das okay, aber bei Jesus, Nein, wir dürfen Jesus zujubeln, denn er hat den Sieg gewonnen. Also lassen wir uns davon nicht ablenken, denn Gottes Sieg ist größer als jeder Montagmorgen. Nehmen wir uns also jetzt die Freiheit und jubeln Gott mit unserem nächsten Lied zu. Es ist zugegebenermaßen ein etwas besinnlicheres Lied. Es ist ein Lied, das uns auf das Abendmahl vorbereitet. Ein Lied, das uns daran erinnert, dass Jesus Christus den Preis gezahlt hat, um uns loszukaufen. Aber belassen wir es nicht nur bei diesem einen Lied, sondern machen wir die Freude und den Jubel über Gottes Sieg zu unserer Lebensaufgabe. Nicht nur an Advent, nicht nur an Weihnachten, sondern eine Aufgabe für unser Leben. Lasst uns dazu noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir und wir preisen dich. Wir jubeln darüber, dass du das Heil geschafft hast. Du hast uns errettet durch Jesus Christus. Und wir danken dir, dass wir durch den Glauben an ihn daran teilhaben dürfen. Bitte gib, dass alle Völker bis an der Welt enden dieses Heil hören und verstehen und annehmen, damit die ganze Welt ihm zujubelt und sagt und sich mit ihrer Begeisterung festlegt. Ja, Gott verdient es, dass wir ihm zujubeln. Gott verdient unsere Leidenschaft und unsere Begeisterung. Schenk uns das. Und Vater, wir bitten dich für alle, die diese Entscheidung, dieses Ja zu Jesus noch nicht getroffen haben. Schenke du ihnen die nächsten Schritte, damit sie dieses Ja aussprechen können. In Jesu Namen. Amen.